Hallo zusammen!
Hallo zusammen! Heute, für die, die letztes Mal auch dabei waren, wieder hier im schönen Seetal in Hitzkirch, mit Blick ins Grüne, im Räumchen von der Tanja. Herzlich willkommen hier, für die, die zuschauen.
Hallo zusammen! Wir haben heute das nächste Thema, das wir anschauen, gell? Wo eigentlich aufbauend ist zu unserer letzten Podcast-Folge. Also kannst du die gerne auch noch nachhören, falls du sie noch nicht gehört hast. Wir möchten heute über Bedürfnisse reden und wieso Bedürfnisse so wichtig sind und wieso das Wert uns dabei helfen, unseren Bedürfnissen näher zu kommen. Janine, was sind Bedürfnisse für dich?
Bedürfnisse sind eine ganz wichtige Geschichte und gerade im Zusammenhang mit dem Wert. Also für mich ist es ein Bedürfnis, wenn ich weiss, was ich jetzt gerade im Moment brauche. Zum Beispiel nehme ich gerade einen Schluck Wasser, weil vorher habe ich etwas gegessen, also Tee. Das ist auch ein Bedürfnis. Einfach gerade zu spüren, was brauche ich jetzt, dass es mir gut geht. Genau, das ist natürlich in jeder Lebenssituation oder dort, wo man gerade ist, sehr wichtig. Und ich beobachte mich auch oft, wenn ich gar nicht so auf meine Bedürfnisse höre, sondern einfach etwas anderes mache und die so ein bisschen in den Hintergrund stelle. Aber irgendwann holt es mich dann nämlich wieder ein.
Oh ja.
Dann, wenn ich verrückt werde.
Genau, dann, wenn die Emotionen kommen.
Dann, wenn die Bombe platzt.
Genau, und man weiss gar nicht wieso, gell? Ja, das ist ganz interessant. Du nur in Ruhe trinken, aber wenn du gesagt hast, du hast gerade das Bedürfnis zu trinken, das ist ja eigentlich ein körperliches Bedürfnis. Ja. Also der Körper braucht gerade etwas zu trinken, oder der Körper braucht gerade Ruhe, oder der Körper braucht gerade Schlaf. Und gleichzeitig gibt es ja auch, sage jetzt mal, emotionale Bedürfnisse, seelische Bedürfnisse und auch so ein bisschen geistige Bedürfnisse. Also ich glaube, so jede Ebene von uns, Körper, Geist und Seele, braucht Sachen,
ja.
Oder braucht die Bedürfnisse, die befriedigt werden, damit wir uns wieder spüren können und damit wir gut für uns schauen können.
Und erst dann können wir für andere sorgen. Wenn wir nicht zuerst für uns gesorgt haben,
ja,
sind wir wirklich nicht so eine gute Hilfe für andere. Obwohl wir vielleicht das Gefühl haben, ich muss zuerst für die anderen. Macht es mehr Sinn, wenn man zuerst für die eigenen Bedürfnisse sorgt. Mir ist gerade noch so in Sinn gekommen,
yeah,
wenn wir so ein bisschen back to the roots gehen, weißt du, der Grundbedürfnis, wo Sicherheit ist als Basis, also dass wir uns sicher fühlen, Verbindung und Autonomie. Das finde ich ganz gute Ansatzpunkte, um vielleicht in das Thema reinzustarten, weil wenn wir als Kind, wir kommen immer wieder, ich weiss, immer
wieder langweilig, aber egal.
Wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir ein bisschen zurückgehen, weil wir einfach geprägt sind, weil wir Wesen sind, die lernen über die Verbindung, wo einfach auch, ja, vielleicht magst du etwas dazu sagen, zu diesen Grundbedürfnissen, wie Autonomie entsteht in der Kindheit, warum Verbindung so wichtig ist. Eben, wie gesagt, das ist wirklich ansatzmässig immer wieder ein bisschen, in eine ähnliche Sicht. Aber ja, sie ist wirklich essentiell, sie ist wirklich wichtig.
Sehr essentiell, ja. Und vor allem auch das Grundbedürfnis von der Sicherheit, wo dann auch sehr wichtig ist, wenn wir den Blick mit dem Nervensystem anschauen, dass wenn wir über die Nervensystemregulation auf uns schauen, dann ist ja das Gefühl von Sicherheit sehr, sehr wichtig, dass wir auch in das Stresstoleranzfenster hineinkommen, dass wir offensiv Verbindung spüren und Verbindung leben und autonom auch sein. Ich finde das ganz spannend. Also eigentlich wird das Baby oder das Kind von dem Moment an, wo es geboren wird, in die Autonomie raus treiben, schon fast. Also es ist ja schon fast ein bisschen wie ein Schock, manchmal, wenn man geboren wird. Oder? Man wird getrennt von dieser unglaublichen Verschmelzung mit der Mutter, aus dieser Gebärmutter raus und von dort weg fängt das Spiel an, von dem Ablösen von der Mutter. Und gleichzeitig ist die Verbindung auch so wichtig. Und ich glaube, wir Menschen haben eben oft so den Blick mit dem Entweder-Oder. Also entweder ist das Kind zu fest auf die Mami fixiert oder zu wenig auf die Mami fixiert oder es muss jetzt alleine schlafen oder es muss jetzt am Mittag um 12 Uhr schlafen oder was auch immer.
Das ist so ein kontrollieren.
Ja, genau. Das ist so ein von außen aufs Kind auferlegte Autonomie, die es doch muss jetzt erreichen muss. Und das finde ich immer dann sehr schwierig. Weil ich glaube, schlussendlich ist das ein völlig natürlicher Prozess, wo jeder Mensch in seinem Tempo durchgeht. Wie viel Nähe brauche ich gerade und wie viel Autonomie brauche ich gerade. Und das merkt man ja nachher auch später im Erwachsenenleben in Beziehungen. Wenn ich keine sichere Bindung erlebt habe als Kind in der Kindheit, wo das ausgeglichen war mit Autonomie und mit Verbundenheit und mit Sicherheit, dann kann ich mit dem nicht umgehen. Entweder bin ich dann immer viel zu nahe an meinem Partner oder ich bin viel zu distanziert mit meinem Partner. Ich fühle mich einfach irgendwo durch nicht wirklich sicher in dieser Partnerschaft. Und der Grundstein wird halt einfach gelegt in dieser Kindheit, vor allem in den ersten drei Lebensjahren, mit dieser Verbindung, mit dieser Beziehung zu der Mutter. Oder zu den wichtigsten Bindungspersonen, die wir haben, wo das einfach sehr ausgeglichen sein darf. Hast du auch noch einen Impuls zu dem?
Ja, und zwar, das finde ich mega wichtig, was du erzählst. Und was wir eben wirklich bis ans Lebensende nicht verlieren, ist, dass wir im Vertrauen wachsen. Mhm. Also wir wachsen auch noch, wenn wir erwachsen sind. Mhm. Und das ist das, was du erwähnt hast, oder? Als Kind, als Baby sind wir im geborgenen, sicheren Raum, in dieser Fruchtblase und wachsen.
Mm.
Oder wachsen, du musst nichts machen, einfach du wachst in diesem vertrauten, sicheren Raum, kommst aus dem Körper raus von der Mutter und wachst weiter. Und da braucht es eben, ich knüpfe noch so ein bisschen die Sicherheit auch als Vertrauen. Das Vertrauen, wenn das nicht gegeben ist, oder wenn du merkst im Leben, dass ich nicht vertrauen kann, dann gibt es einen Gegenpol und das ist die Angst. Mhm. Und die Angst, die macht eng und die Angst macht, dass du dich nicht entfalten kannst, oder? Dass du nicht kannst wachsen kannst, dass du dich in diesem Prozess und dein Leben eigentlich wie nicht wirklich zur Verfügung stellst. Ja. Und dann wird es einfach schwierig.
Ja.
Dann kommen die Themen, dann wird man unzufrieden, dann schießt es einem an, dann ist es einfach so schwer und dann hat man vielleicht so eine gewisse Gedanken, die einem immer wieder durch den Kopf gehen, wie es sein sollte. Man kommt einfach wie nicht daran hin, man hat das Gefühl von einer Art wie von einer Ohnmacht. Man kommt nicht dort hin, wo man will.
Man hat das Gefühl, es fehlt immer etwas.
Das
Puzzleteil und ist so auf der Suche. Mhm. Ja, total spannend, wo du gesagt hast, die gegenliegende Pol mit der Angst und dem Vertrauen. Das finde ich auch so schön, weil eigentlich haben wir ja die Angst als eine Einladung gesehen, dass da noch ein gegenüberliegender Pol ist, dass man darf ins Vertrauen hineinwachsen.
Mhm.
Wenn man nicht zu fest an dieser Angst festhält. Und wenn man aber den Mut haben, um in die Angst einzutauchen und uns mit der Angst wirklich intensiv zu beschäftigen, dann bringt sie uns eigentlich in das Vertrauen hinein. Mhm. Wir müssen sie nicht überwinden, wir müssen sie nicht weghaben, wir müssen sie nicht loslassen, sondern wir müssen sie integrieren. Und das finde ich ganz, ganz einen spannenden Prozess dort drin.
Ja, und es ist nicht so, dass wir so viele Gefühle bewerten, dass es jetzt negative Gefühle sind, wenn man Angst hat, dass es negativ ist, wenn man wütig ist, wenn man traurig ist.
Scham.
Oder wenn man sich schämt. Oder einfach so. Ich habe das Gefühl, es ist so ein grosser Game Changer, ja. wenn man die Geschenke von diesen Gefühlen oder eben die, ich sehe das so ein wie als Kompass, wo das Leben in gewissen Bereichen möchte umjustieren in eine andere Richtung. Und weil du in eine Richtung gehst, wo es dir ja scheinbar nicht gut tut, dann wird das Gefühl dich eigentlich einfach zu dir selber führen. Ja. Und vielleicht machen wir den Sprung wieder ins Thema zu deinen Bedürfnissen. Was will ich eigentlich wirklich?
Ja.
Und dann sind doch Gefühle einfach nur ein Geschenk und nicht positiv oder negativ. Ja. Also, es ist wie beides, vielleicht gleichzeitig.
Ja, ich glaube.
Sowohl als auch.
Ja, tatsächlich. Und ich glaube auch, dass es eigentlich ein Grundbedürfnis auch ist von uns Menschen, dass wir uns emotional spüren. Also, dass die Gefühle dürfen da sein. Ich glaube nicht, dass wir die für nichts haben. Also die Evolution hat ja sich schon etwas gedacht. Und den Mut zu finden, mit diesen Gefühlen dürfen zu spielen. Und über Gefühle halt dann, ja, wirklich an das Bedürfnis hinzukommen. Weil ich werde ja nicht grundlos wütig. Und wenn ich aber die Wut zum Beispiel abdrücken und sie verharmlosen oder sie abspalten, komme ich auch nie an das Bedürfnis hin, das unter der Wut liegt. Das ist einfach.
Das bleibt dann eben auch versteckt.
Genau.
Wenn du Gefühle versteckst, versteckst du auch die Bedürfnisse, du kommst dort wie nicht dran.
Ja.
Ich finde ein gutes Beispiel: ein Kind, das wütig ist und ja, wo etwas einfordert, wo es Mami zum Beispiel jetzt nicht möchte geben, so der Klassiker im Laden vom Süßen.
Oh ja,
ich jetzt unbedingt noch eine Schlechtstellung haben und dass Mami sagt einfach, nein, sorry, da gibt es nicht mehr. Oder einfach, nein, wir müssen jetzt gehen. Oder ist vielleicht auch sonst noch gestresst.
Also man hat im Kopf, ich muss Grenzen setzen.
Ja, man muss eine schon klare Linie haben. Und Süßes vor dem Mittag sicher nicht. Und weiss Gott, was da sonst noch alles für Glaubenssätze umeinander kurven. Das finde ich auch immer wieder interessant. Es gibt Mütter, die möglichst versuchen, das Kind nie so wütig wird.
Ja.
So das Bedürfnisorientierte. Ja. Mach schneller schleifen.
Ja, so. Sehr gerne.
Weil ich finde eben,
das ist wichtig, das ist viel Missverständnis.
Ich finde das Verständnis in dem Sinne, finde ich ganz oft, darum rede ich auch viel von so Beispielen.
Mhm.
Weil man es einfach so klar und einfach kann verstehen. Ja. Und einem vielleicht eben auch selber Situationen in den Sinn kommen, die man erlebt hat. Und zwar, wenn ich will, dem Kind möglichst viel ermöglichen und eben schauen, dass es ja nicht verrückt wird, dann könnte es sein, dass man vielleicht selber ein bisschen Mühe hat, selber die Wut in sich hinein zu spüren. Wenn man möchte möglichst nicht, dass das Kind verrückt wird, warum will man das nicht? Das ist eben auch ein Lernprozess, das dürfen aushalten. Wenn ein Nein kommt, ist es ein Nein und das darf sein und das Kind darf verrückt sein. Es muss sogar eine gewisse Frustrationstoleranz lernen, damit es mit dem Gefühl umgehen kann. Und wenn man das dauernd verhindern und schauen, dann machen wir es doch so. Oder ja, dann kannst du auch den Kaugummi haben. Schlechtstängel nicht, aber kannst du den Kaugummi haben oder was auch immer. In dem Beispiel mit dem Schlechtstängel. Dann hat das Kind irgendwann, kommt es dermassen in Konflikt, wenn es eben dann in die Welt rausgeht und in so Konflikt kommt mit jemand anderem, dann kann es mit dem einfach auch gar nicht umgehen.
Und Wut
muss man, darf man auch lernen.
Ja, ja. Und Wut ist ja auch wichtig, wieder zum Grenzen setzen.
Mhm.
Also wenn ich die Wut nicht habe, kann ich ja auch meine Grenzen nicht klar abstecken. Es ist ja auch wichtig für das Kind, dass es kann anfangen, Nein sagen.
Ja.
Gibt es dann die Phase, oder, wo sie immer Nein sagen. Total lustig. Ich muss so lachen, wenn du das Thema bringst oder das Beispiel bringst mit dem an der Kasse, mit dem Migros. Mein Ding bleibt noch ein bisschen dort hängen, weil ich weiss noch, was das erste Mal bei mir passiert ist. Ich kann so müssen lachen über mich selber, weil mir immer die Mütter, die du dann gesehen hast, die so Kinder hatten, die haben mir immer so leid. Da dachte ich, oh mein Gott, hey, nein, wie mache ich denn das eigentlich und weiss nicht was. Und als das erste Mal passiert ist, habe ich so müssen lachen über mich selber, weil ich so gefunden habe, ach, halb Jahr, jetzt hast du die Situation, juhu!
Hast du schon ein Szenario vorbereitet?
Ich habe gar nicht gewusst, was machen, weil ich so lachen darüber. Das war wirklich herrlich.
Also hast du die Situation?
Ja,
ich kann das alle mit Humor
bewerten. Ja, das ist schön. Ich habe wirklich müssen lachen. Aber uns sind schon lustige Sachen passiert bei mir kaufen. Ja.
Ja, das Schlimmste finde ich dann die. Es gibt ja meistens so wie eine Bühne, oder? Und dann schauen da ganz viele Leute hin, weil das Kind ist laut und so fängt es einfach den Schlagstängel.
Ja.
Und ich habe mal wirklich so eine Situation miterlebt von einer Frau, die überhaupt nicht mit dieser Familie zu tun hatte. Dann ist die wirklich hingegangen und hat dem Kind das gekauft.
Ui! Ja.
Und hat einfach, dass es nachher ruhig war. Die hat selber das
nicht sagen. Ja, das ist auch spannend, oder?
Sehr interessant.
Wenn wir, also, und da sind wir wieder an einem ganz spannenden Punkt. Weil ich würde jetzt mal behaupten, dass die Frau wahrscheinlich auch so ein Harmonizer ist, ein People-Pleaser. Das ist ja auch aus einem Zustand vom Nervensystem heraus entwickelt sich das, aus der Fond-Response. Und man ist dann sehr schnell in diesem Bedürfnisbefriedigungsmodus drin. Es ist wirklich auch eine Überlebensstrategie. Weil ich vielleicht als Kind gelernt habe, meine Bedürfnisse zählen nicht. Die sind nicht wichtig, die werden nicht gesehen. Oder wenn ich meine Bedürfnisse kundtue, also wütig bin und sage Nein, dann reagiert mein Gegenüber negativ auf das. Also bin ich auf einem sicheren Weg oder tue ich mehr Verbindung schaffen, indem ich die Bedürfnisse einfach befriedige. Und so gibt es dann Harmonie und dann keinen Konflikt mehr. Und das haben extrem viele Menschen, haben den Bedürfnisbefriedigungsmodus. Das ist, also kenne ich zu gut.
Können wir auch gerade den Link machen zu einer Folge, die wir aufgenommen haben? Die Thematik von People Pleaser.
Ja, genau. Ja. Tun wir auch dann verlinken.
Genau.
Ja.
Ja, sehr ein wichtiges Thema, die Bedürfnisse.
Ja.
Was ich auch oft erlebe, ich mache gerade so den Link noch zu den Ressourcen, wenn es darum geht, gerade so in 1-zu-1-Begleitungen herauszufinden, was tut mir gut. Was kann ich machen, wo mir Freude macht? Oder ja, was, wenn die Frage dann so im Raum steht, da gibt es wirklich Menschen, die haben den Zugang nicht. Die können vielleicht etwas dann sagen und nachher kommt schon langsam so ein bisschen, kommen jetzt mit dem Denken ins Stocken und so, das finde ich auch noch recht interessant, weil es kann auch ein Anzeichen sein, dass du eben vielleicht mehr im Aussen bist und schaust, was brauchen die anderen und was kann ich tun, damit es dem gut geht und dass es daheim perfekt aussieht und ordentlich ist und sauber ist oder was auch immer. Da gibt es ja unglaublich viel zu tun, oder? Da aussen.
Ja.
Aber sich selber gut zu tun. Und das ist ja etwas so Wichtiges und wird, glaube ich, also ich zähle mich da auch dazu, ich darf da auch noch wachsen in dem Sinne. Ich nehme mich da gar nicht irgendwie daraus raus. Ja, um sich das fragen, was kann ich heute für mich tun, was mir gut tut.
Ja, und mit dieser Frage sind wir ja immer sehr hartnäckig, weil wir ja wissen, dass Ressourcen eigentlich zu der Basis gehören in jeder Begleitung. Also wenn wir nicht sehen, dass das Gegenüber sich Ressourcen erschaffen kann, gehen wir wie nicht weiter, weil es einfach so unglaublich wichtig ist, dass man die Ressourcen hat, weil sie uns dort drinnen eben wieder stärken, dass wir in tiefere Themen eintauchen oder vielleicht auch in schwierige Emotionen eintauchen oder in Erfahrungen, die man gemacht hat, die vielleicht sogar auch ein bisschen traumatisierend waren. Also Ressourcen gehören sehr stark zu dem traumasensiblen Begleiten. Und dort gibt es manchmal so ein bisschen auch Leute, die so finden, die nehmen das nicht so ernst. Die finden so, ich schaue genug zu mir. Aber wenn sie dann mal ganz ehrlich hinschauen, merkt man, eigentlich sollte ich viel mehr von diesen Ressourcen für mich im Alltag innen einbauen. Und das merke ich selber auch bei mir, gell? Ich nehme mich auch nicht daraus raus, dass es eine gewisse Disziplin braucht.
Das ist so, ja.
Ressourcig mit sich zu sein.
Ja, und das eine, zu wissen, was einem gut tut, ist einfach noch nicht umgesetzt.
Ja, also, genau.
Es lohnt sich dort vielleicht auch, so wie eine Vereinbarung zu machen mit sich selber. Ja. Und eben, du sagst auch, Disziplin finde ich ein gutes Schlagwort, dass einfach vielleicht mit dir abmachst. Hey, mir tut es gut, jeden Tag, keine Ahnung, 20 Minuten draußen gehen, spazieren. Oder mir tut es gut, jeden Tag feine Tasse Tee trinken und 10 Minuten mehr für das Zeit nehmen und nicht irgendwie noch am Handy etwas rumscrollen, was ja auch sehr schnell passiert in der heutigen Zeit. Dass man sich sagt, hey, ich mache das jetzt mal jeden Tag 10, 20 Minuten, vielleicht auch mehr. Und schaue mal nach einer Woche, wie geht es mir mit dem?
Ja.
Und das mache ich auch manchmal in den Begleitungen, dass ich abmache mit dem Gegenüber, um eben das können etablieren und integrieren, dass das dann irgendwann ein Automatismus wird. Das ist gar nicht, das ist gar nicht immer so einfach.
Nein, das ist nicht
das so zu integrieren.
Ja. Ja. Vor allem Menschen mit traumatischem Hintergrund und vor allem auch das Bindungstrauma erlebt haben, ist es relativ schwierig, Ressourcen zu finden im Alltag, was einfach ganz lang nicht alltäglich war oder nicht darauf gezählt hat, was kann ich ressourcig machen, wo mich stärkt in meinem Sein. Ja. Wie siehst du das? Also ich kenne deine Geschichte auch ein bisschen und ich weiss ja auch, dass für dich nicht so einfach war, Bedürfnisse zu kommunizieren. Hast du irgendeinen Tipp, weißt du, für jemanden, der jetzt ein bisschen merkt, oh ja, Scheibe, da gibt es noch ein bisschen Handlungsbedarf für mich. Wie kommt man an die Bedürfnisse hin und wie findet man in einem zweiten Schritt den Mut, um die zu kommunizieren?
Ja, ich würde zuerst mal schauen, was für Werte sind mir wichtig. Und anhand von diesen Werten, die wir in der letzten Episode intensiv darüber geredet haben, würde ich, wie ich gerade erwähnt habe, einfach fix abmachen mit dir selber. Träg es bei deinem Kalender auf dem Nachteil, dann ist Me-Time. Das ist genauso wichtig wie alle anderen Termine. Das soll ein fixer Bestandteil sein vom Tag, von der Woche. Und dann nachher. Manchmal lohnt es sich auch nicht einmal genau zu wissen, was mache ich denn, sondern es ist jetzt einfach Me-Time und dann schaue ich, auf was habe ich Lust. Und dann gibt es in diesem Zeitrahmen nichts anderes als einfach Zeit für dich. Ja.
Kommt jetzt gerade so ein gelber Teil. Ich jetzt schon,
nein,
ich spreche jetzt von ganz vielen Müttern. Hast du vielleicht noch so ganz kleine Kinder, die so finden, ja, die kann jetzt gut reden.
Ja, ein bisschen Me-Time. Wenn es ehrlich ist, dass am Morgen früher aufsteht, dann stehen die Kinder auch schon auf. Und zum Mittag, ja, macht doch keinen Mittagsschlaf mehr oder nicht immer oder was Wie Mami sein mit kleinen Kindern kann gelingen. Also, was ich aus meiner Erfahrung kann sagen ist, also ich bin jetzt 10,5 Jahre Mami. Und wenn ich jetzt zurück könnte, das ist wirklich eine sehr gute Frage, Tanja. wenn ich jetzt zurück könnte, das habe ich mir das ist gar noch nicht so lange her, das habe ich mir wirklich überlegt. Bin ich ja wirklich an einem anderen Ort gestanden im Leben. Ich würde viel mehr Hilfe annehmen. Ja. Ich bin irgendwie mit dem Kopf durch die Wand. Ich habe so viel selber gemacht. Ich habe so viel. Also mein Mann ist auch sehr grosse Unterstützung. Er macht es super. Aber ich hätte noch viel mehr. Weil ich einfach, keine Ahnung, so Kolleginnen oder hat sie gefragt, kannst du schauen? Wenn das ja nur eine halbe Stunde, ich meine, es ist eine halbe Stunde von 24 Stunden, oder?
Ja.
Je nachdem, wenn du ein Kind hast, das in der Nacht nicht schlafen, sich die halbe Stunde von 24 Stunden rausnehmen dürfen, es ist ja eigentlich nichts
ja. im
Verhältnis. Oder? Das ist das, was ich würde machen. Einfach nicht allein. Und gerade wenn man feinfühlig ist, dann immer, da geht ja so vieles noch viel näher.
Ja.
Und da geht so viel auch nachher, also bei mir ist das zumindest so gewesen und immer noch, ich gehe so viel in die Reflexion rein und das braucht ja auch wieder Energie und Zeit.
Und Abstand.
Und manchmal einfach eine gewisse Distanz hinein, das tut mir einfach gut. Ja. Also heute noch. Heute mache ich das regelmässig und das tut mega gut und das hätte ich viel mehr. Selber machen,
viel mehr. Ja. Also ich habe mit einer Freundin zusammen, die im gleichen Dorf wohnt wie ich. Wir hatten so einen ganz tollen Deal, wo wirklich, also es war eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Sie
hat auch mein Kind.
Ja, wir haben Kinder getauscht. Sie hat auch drei Buben gehabt und wir haben ja drei Kinder. Und dann haben wir immer einen Tag, ich weiß nicht, ich glaube, es war der Dienstag, entweder sind ihre Buben zu mir gekommen und sie hatten einen Tag frei gehabt und die nächste Woche sind meine Kinder zu ihr gegangen. Und das hat den Kindern so gut getan. Es ist so schön, haben sie gesehen, wie die Kinder untereinander noch so eine tolle Beziehung haben miteinander. Sie sehen dann auch nicht mehr so viel, oder? Weil die Schule ist oder irgendein ist gekommen und dann ist es dann nicht mehr gegangen. Und das ist einfach nur unglaublich schön. Ich kann das wirklich nur jeder empfehlen, der das irgendwie so regeln kann. Macht das, tönt Kind täuschen, wenn das passt. Das tut unglaublich.
Das ist eben auch für Kinder. Für Kinder ist das eben auch super.
Ja.
Das ist wirklich nur bei dir selber, dass du das dir selber schenkst.
Ja.
Das ist ja eben, sind wir wieder eigentlich. Im gleichen Punkt, wenn du das Gefühl hast, du müsstest alles selber oder wenn es allen gefallen, nur du selber bist niemand.
Ja.
Oder ja, man spürt es dann auch nicht.
Ja, schon.
Aber dann ist es manchmal schon spannend.
Ja. Es braucht manchmal so einen grossen Leidensdruck und das ist total schade, bis man mal anfängt, für sich zu gehen. Und für die Kraft in sich hineinzugehen. Aber der Leidensdruck ist ja eigentlich nichts anderes als eine Erinnerung an das, dass noch etwas anderes ist. Wir werden es einfach anders. Wir haben das Gefühl, etwas stimmt mit uns nicht. Oder wir sind schwach. Oder wir können in dieser Gesellschaft nicht bestehen. Oder weiss nicht was. Aber es ist eigentlich nur so eine Erinnerung vom Leben. Hallo, da wäre noch mehr. Und es
geht auch leichter.
Genau, es darf leichter gehen. Ja. Und dann braucht es einfach eine Begleitung. Es braucht jemanden, der auch in die Aussenperspektive bringen kann und der kann helfen kann, dort hineinzugehen. Das haben wir ja auch noch. Also wir lassen uns auch beide noch begleiten. Und ich würde persönlich never ever zu einem Coach gehen, der sich selber nicht begleiten lässt. Das ist für mich ein No-Go.
Also für mich auch nicht. Für mich ist das ein Bestandteil.
Ja.
Das gehört einfach dazu. Ja.
Ja, nur so können wir wachsen. Ja. In dieser Verbindung miteinander.
Immer und immer wieder.
Da wären wir wieder bei der Autonomie und bei der Verbundenheit und bei der Sicherheit. Ja. Wo im Erwachsenenalter auch.
Das ist einfach das Fundament.
Ja. Und uns dann wieder zu unseren Wurzeln bringt, zu unserer Essenz bringt.
Die Autonomie ist etwas, was dann automatisch entsteht.
Ja.
Darum heisst es so Auto.
Ja, Autonomie. Und da musst du nicht selbstbewusst trennen machen.
Nein, das entsteht.
Ja, das entsteht aus einem natürlichen, feinen Prozess.
So schön.
Janine, das war mal total
schön.
Danke auch. Danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und natürlich sind wir auch wieder sehr, sehr dankbar für jedes Like, für jeden Abonnent, für jedes Sternchen von euch. Und wir sehen und hören uns gerne das nächste Mal. Habt's ganz gut. Tschüss.
Tschüss zusammen.